Paulus kannte selbst die Gemeinde in Rom nicht und sie ihn auch nicht. Als er sich hinsetzte, um seinen Römerbrief zu schreiben, hatte er eine ganz gezielte Absicht. Er wollte sich der Gemeinde vorstellen, brauchte die Unterstützung jener Welthauptstadtsgemeinde, um von dort aus weiterzureisen nach Spanien in seinem Missionsauftrag. Also ist dieser Römerbrief so eine Art theologische Visitenkarte des Apostels Paulus. Er möchte noch einmal alles verdichten und auf den Punkt bringen, was ihn umtreibt. Unser großes Glück. Deshalb ist der Römerbrief wahrscheinlich der geschlossenste, ja der theologisch systematischste Brief des Neuen Testamentes. In seinen ersten 11 Kapiteln fasst Paulus zusammen, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Darauf gründet sich alles. Und dann ab Kapitel 12 geht es weiter. Das sind die Auswirkungen auf euer Leben. Ihr, die ihr zu Jesus gehört, sollt als Christen erkannt werden. Und deshalb beginnt sein 12. Kapitel mit dem Satz, ich ermahne euch nun. Ja, das ist der Predigttext. Römer 12. Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Schwestern und Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist ja schon eigenartig, Paulus will hier im Römerbrief über den Lebensalltag schreiben und er erwählt gewissermaßen als Überschrift, als Eingangsthese ausgerechnet den Gottesdienst. Genauer gesagt, er spricht von einem vernünftigen, wörtlich logischen Gottesdienst. Und ich werde mit Ihnen heute Morgen über drei zentrale Gedanken nachdenken, die uns Paulus zu diesem Satz mitgeben möchte. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wohlgemerkt, er schreibt nicht über die Themen, die uns heute im Kirchengemeinderat zum Beispiel zum Stichwort Gottesdienst immer wieder beschäftigen. Man liest hier nichts über irgendwelche neuen Gottesdienstformen mit veränderter Liturgie. Nichts über neue Gesangbücher. Auch nichts über die technische Umsetzung einer neuen Kirchenheizung. Oder über Abstandsregelungen und Hygieneordnungen. Nein, Paulus verrät uns etwas über das Wesen des Gottesdienstes. Wenn er schreibt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, dann meint er erstens, der Gottesdienst ist vor allem Gottes Dienst. Ja, ich habe hier bewusst zwei Worte daraus gemacht. Gottes Dienst. Gott möchte uns dienen. Paulus sagt es so, ich ermahne euch aber durch die Barmherzigkeit Gottes. Es ist, als wollte er nochmal einen weiten Bogen schlagen über die 11 Kapitel vorher in seinem Brief, in denen er so ausführlich über diesen Dienst Gottes an uns in Jesus Christus geschrieben hat. Gottesdienst feiern heißt, wir kommen zusammen hier in der Kirche und Sie auch zu Hause. Wir kommen zusammen, um uns von Gott dienen zu lassen. Wir kommen, weil wir von Gottes Barmherzigkeit leben, weil wir das immer neu zugesprochen bekommen müssen, dass er dranbleibt an uns. Gottes Barmherzigkeit meint doch so viel wie, Gott hat ein leidenschaftliches, ja beharrliches Interesse an uns. Er erbarmt sich und kümmert sich unbeirrbar um uns. Gottesdienst ist Gottes Dienst. Sie kennen die berühmte Stelle im Matthäusevangelium, da sagt Jesus über sich, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. machen wir uns nichts vor, als ob das Zentrum unseres Glaubens irgendeine religiöse Leistung wäre, die wir Gott entgegenbringen könnten. Nach dem Motto, schau her, was ich wieder erreicht habe, segne mich doch jetzt dafür. Was uns Christen bestimmt, ist nicht irgendein Dienst, den wir für Gott verrichten, nicht eine Frömmigkeitsübung, mit der wir Gott beeindrucken. Was uns als Christen bestimmt, ist auch nicht irgendeine Aufgabe, die wir für Gott erledigen. Nichts gegen manche sehr wichtigen Aufgaben im Reich Gottes. Und sei es der fleißige Dienst von jenen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die enorm in den letzten Wochen drüben im Gemeindehaus gewerkelt und dafür gesorgt haben, dass die vielen Holzoberflächen dort richtig schön werden. Sie können sich darauf freuen. Großartig ist das. Dankbar können wir sein dafür. Eine Gemeinde lebt auch von solchen Diensten. Aber was uns alle als Jünger Jesu noch viel mehr durch die Zeiten festhält und durchträgt, ist nicht das, was wir dienend tun, sondern das, was uns Jesus Christus schenkt. Gottes Dienst. Paulus führt das in seinem Römerbrief in den ersten Kapiteln mit großer Leidenschaft aus. Man kann das am besten mit einem Bild zusammenfassen. Der Glaube an Jesus ist wie eine wunderschöne Perlenkette. Ich habe mal ein Beispiel hier. Ein faszinierender Glaubensinhalt ist an den anderen aufgereiht. Es macht Freude, diese Perlen immer mehr zu entdecken. Aber jetzt kommt's, die schönste und auch glänzendste Perlenkette lebt davon, dass sie eine stabile Schnur hat, an der die Perlen hängen. Wer von Ihnen kleine Kinder oder Enkelkinder hat, die gerne mal nach der Kette um den Hals greifen, weiß, wie man nervös wird in dem Moment. Wenn die Schnur reißt, rutschen alle, auch die schönsten Perlen, heraus. Und der ganze Glaube, unser ganzes Christsein bricht in sich zusammen, wenn das Zentrum des Glaubens, die Schnur, an der die Perlen aufgefädelt sind, reißt. Und dieses Zentrum, diese Schnur ist das Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, auf seinen Dienst an uns. Herr, ich brauche dich. Ich pack mein Leben nicht allein. Ich komme nicht klar ohne dich. Ich bin darauf angewiesen, dass du mich hältst, dass du mir dienst. Ich brauche deine Vergebung, dein Erbarmen. So ein schlichtes Gebet ist das Herzstück unseres Christseins. Und davon lebt die Gemeinde Jesu auch beim Abendmahl, wo das geschmeckt und gespürt werden kann, dass Gott barmherzig ist. Ich finde es so schade, dass unsere Gemeinde gerade kaum Abendmahl feiern kann. Es geht doch hier um das Wesen des Gottesdienstes. Gottesdienst ist Gottesdienst an uns. Und das Zweite, das sei euer vernünftiger, man kann auch sagen, euer glaubwürdiger Gottesdienst. Gottesdienst meint das ganze Leben. Paulus schreibt es so: Um des Dienstes willen, den Gott an euch tut, mache ich euch Mut, dass ihr eure Leiber hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer angemessener Gottesdienst. Schon eine seltsame Redeweise ist das, sein Leib hingeben als Opfer. Es gab in der Geschichte der Kirche tatsächlich auch Zeitgenossen, die meinten, sie müssten sich für Gott jetzt selbst aufopfern. Das ging sogar so weit, dass vor etwa 1000 Jahren besonders eifrige Mönche sich für Gott zu Tode gefastet haben. Nein, wer diesen Satz von unserem Leib, den wir als Opfer hingeben sollen, so versteht, zeigt doch, dass er gerade diese ersten 11 Kapitel des Römerbriefes offensichtlich überschlagen hat, in denen doch Paulus vom befreienden, vom lebensfördernden Evangelium spricht. Wenn Paulus hier sagt, wir sollen unsere Leiber als lebendiges, als heiliges Opfer geben, hat er was anderes vor Augen. Damals im alten Griechenland und in Rom wurde in den Tempeln ja regelmäßig geopfert. Die Leute brachten einen Huhn oder auch mal einen Kalb oder einen kleineren Geldbetrag. Und dann hatten sie der jeweiligen Tempelgottheit für eine Zeit lang wieder ihre Schuldigkeit getan. Beziehen wir es auf heute, dann wäre diese Haltung so, wenn ich Gott zum Beispiel meinen Sonntagmorgen opfere, dazu noch ein paar Euro in die Opferbüchse werfe oder eben von zu Hause aus überweise, dann kann er doch zufrieden sein mit mir. Ich tue dies und lasse jenes und damit bin ich mir weiterhin seiner Zuwendung sicher. Wissen Sie, wie man so etwas nennt? Das ist eine Versicherungsfrömmigkeit. Und ich bin überzeugt, dass leider viele Christen ihren Alltag so eingerichtet haben, als wollten sie moderne Tempelopfer bringen. Ich muss immer wieder etwas geistlich Wertvolles oder sonst wie Gutes tun, damit ich mir Gottes Liebe versichern kann. Denn wenn ich hier und da was schludrig werde, keine Opfer mehr bringe, kann es ja passieren, dass ich seine Gnade wieder verspiele. Also muss ich sie mir regelmäßig neu sozusagen auffrischen, sie nachkaufen. Aber das Neue Testament kennt eine solche Versicherungsfrömmigkeit gar nicht, die einzelne Opfer bringt. Das Neue Testament wirbt vielmehr um eine Dankbarkeitsfrömmigkeit, so möchte ich es mal nennen. Worum es Paulus hier geht, ihr lebt doch von Gottes Barmherzigkeit, von seinem Gottesdienst. Und deshalb braucht ihr Gott jetzt nicht irgendwelche Opfergaben bringen, wie es die Heiden in ihren Tempeln tun. Wenn euer Gottesdienst, euer Dienst an Gott vernünftig ist, dann will er diesen Dienst Gottes an uns Menschen nicht nur was draufsetzen, so als ob das Heil in Jesus Christus noch ergänzt werden müsste. Ihr dürft ganz auf Gottes Barmherzigkeit bauen und deshalb euch von der Dankbarkeit bestimmen lassen. Eben nicht wie die Heiden, die aus Angst vor einem womöglich unzufriedenen Gott eine Opfergabe nach der anderen bringen. Gott braucht keine Opfer, um uns lieb zu haben. Ja, aber irgendwas müssen wir doch tun. Wir können doch nicht einfach die Hände in den Schoß legen, sagen Sie vielleicht. Gott erwartet ja auch was von uns, indem wir anderen Menschen zum Beispiel seine Liebe weitergeben. Jesus hat doch selbst gesagt, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Richtig, würde auch Paulus sagen. Und er bringt es so auf den Begriff, bringt nicht ein Opfer nach dem anderen dar, so wie die Heiden es tun, sondern gebt eure Leiber als Opfer, nicht nur ein paar fromme Stunden, sondern euer Leben soll davon bestimmt sein, euer ganzes Leben soll davon geprägt sein. Nicht, weil wir so den Dienst Gottes an uns ergänzen könnten, nicht, weil wir so sicher sein könnten, dass Gott weiterhin zu uns hält, sondern schlicht aus Dankbarkeit. Was habe ich denn überhaupt, dass ich Gott opfern könnte im eigentlichen Sinn? Ihm gehört doch ohnehin schon alles. Wir können nicht mehr tun, als jener kleine Junge, der seiner Mutter strahlend ein Stück von dem Kuchen auf den Teller legt, den sie selbst vorher gebacken hat. Es ist ein Zeichen von Liebe und Aufmerksamkeit, aber das ist noch lang kein Opfer. Weil ihr von Gottes Barmherzigkeit lebt, deshalb könnt ihr dankbar eure Leiber, eben euer ganzes Leben von Gott her bestimmen lassen. Lasst euch dankbar von Gott beschenken und das färbt ab auf euer Leben und nicht nur auf einige diakonische oder religiöse Nischen in eurem Leben. Freut euch über Gottes Barmherzigkeit, das färbt ab auf euren Alltag, den Umgang miteinander und den Umgang mit den Nichtchristen eurer Umgebung. Ja, ich sage das ganz bewusst, Gottes Barmherzigkeit färbt ab. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, heißt die diesjährige Jahreslosung. Wir müssen aufpassen, das nicht misszuverstehen, dieses wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist nicht im Sinne eines Vorbildes, eines Ideals gemeint, so wie vielleicht ein Kind seinem Vater nacheifern möchte. Nein, eigentlich wäre die Formulierung noch treffender, seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Weil ihr von Gottes Barmherzigkeit herkommt. Deshalb könnt ihr auch anderen gegenüber weitherzig, großzügig sein. So meint es Paulus. Weil wir von seiner Vergebung leben, die gilt, obwohl jeder von uns Stellen in seinem Leben hat, wo er Gott immer wieder an derselben Sache enttäuscht. Weil wir von seiner Vergebung leben, deshalb können wir auch einander vergeben. Auch wenn wir einander immer wieder in derselben Sache enttäuschen. Und weil wir von seiner Verbindlichkeit uns gegenüber leben, deshalb können wir auch anderen gegenüber treu und verbindlich sein. Wir müssen uns nicht fallen lassen gegenseitig, wenn wir uns enttäuschen. Paulus sagt der Gemeinde in Rom und auch der Gemeinde in Gomeringen, das, was Gott an euch tut, soll abfärben. Nicht nur oberflächlich, euer ganzes Leben soll davon durchtränkt sein. Lasst euer ganzes Leben von Gottes gutem Willen bestimmen und dann entspricht ihr Gottes Dienst durch einen angemessenen Gottesdienst. Martin Luther hat gerade diese Stelle aus dem Römerbrief aufgegriffen. Er redete deshalb vom sogenannten weltlichen Gottesdienst, wenn er über unsere alltäglichen Aufgaben sprach. Zum Beispiel den Dienst der Mutter für ihre Kinder, auch den Dienst eines Polizisten für seine Stadt. Kein Wunder, dass Martin Luther sogar gesagt hat, du kannst zu diesem Dienst berufen sein. Luther hat die Berufung rausgenommen aus der Exklusivität, wo es früher Berufung nur für den Priesterstand gab. Wussten Sie, dass unser Ausdruck Beruf von Luther kommt? Genau von dieser Aussage, letztlich auch von dieser Stelle. Das ist Gottesdienst. Euren Beruf, eure Berufung zu leben. Lasst euch leiten von der Dankbarkeit für das, was Gott an uns getan hat. Und das soll alles prägen in eurem Leben. Und ganz kurz noch ein drittes, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Euer Gottesdienst ist etwas Sichtbares. Paulus konkretisiert beispielhaft diesen von Gottes Barmherzigkeit kommenden Gottesdienst, indem er anschließend über das Leben der Gemeinde schreibt. Und er vergleicht die Gemeinde dort in Römer 12 mit einem lebendigen Organismus, einem Leib mit Gliedern, die einander brauchen, einander schätzen, die sich gegenseitig trösten und ermahnen und aufeinander Acht geben, die auch vor allem Schmerz empfinden, wenn eines von diesen Gliedern Schmerzen erleidet. Und er leitet diesen so beeindruckenden Abschnitt über den durchgehenden Gottesdienst der Gemeinde damit ein, dass er schreibt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Passt euch nicht den geltenden Prinzipien und ungeschriebenen Gesetzen an dieser Welt. Unter euch gilt etwas anderes. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Es gibt einen sichtbaren Unterschied. Und dieser Satz soll uns nicht mehr loslassen. Glaube an Jesus ist tatsächlich erkennbar, nicht nur eine persönliche Herzenshaltung. Und einige jener Perlen, die an der Perlenkette des Glaubens hängen und festgehalten werden von der Schnur des Evangeliums, von der Schnur der Zusage Gottes. Einige von diesen Perlen werden von anderen deutlich wahrgenommen. Sie fallen auf. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ihr seid als Christen, die zu diesem Herrn gehören, von einem anderen Geist bestimmt als eure Umgebung. Und das, was euch trägt und prägt, das darf ruhig auch sichtbar werden. Gottes Barmherzigkeit zum Beispiel, wie genannt. Und ich möchte Sie einladen, ja, einen Augenblick auch für sich darüber nachzudenken, an welcher Stelle in der Gemeinde oder auch im eigenen persönlichen Leben der Gottesdienst womöglich aufhört und wo sich Eigengesetzlichkeiten und Prinzipien dieser Welt schon längst bei Ihnen durchgesetzt haben. Durchgesetzt gegen das, was eigentlich bei Christen gelten sollte. Prüfen Sie, ihr von Jesus geleitetes Gewissen? Wo möchte er sie heute Morgen durch jenen Brief von Paulus ansprechen und ermahnen, damit unser ganzes Leben ein Gottesdienst wird? Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Amen.